ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Um aktuelle und hintergründige Fragen rund um den Ukraine-Krieg geht's in diesem Podcast, aber natürlich auch um Dinge, die mittelbar damit zu tun haben, auch Konsequenzen, die sich aus der neuen Weltunordnung für uns hier in Europa ergeben. Wir besprechen all das hier immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler, Tag nach Berlin.
Tag, Herr Deisinger. Tag nach Leipzig.
Wie sieht der Fahrplan heute aus? Zunächst wieder ein Blick auf die aktuelle militärische Lage. Vielleicht hier auch noch mal ein paar Sätze mehr zu den Geschehnissen in der russischen Region Kursk, weil das nachgefragt wurde. Dann schauen wir auf die Verhandlungen, die US-Amerikaner mit Russen und Ukrainern unter anderem in Riad in Saudi-Arabien führen, mit dem postulierten Ziel, zunächst einen Waffenstillstand zu erreichen. Viel Diskussionsbedarf besteht auch nach wie vor zum angespannten Verhältnis zwischen den USA und Europa mit all den Auswirkungen auf das ganz normale Leben und ganz praktische politische Entscheidungen, zum Beispiel zur Ausrüstung der Bundeswehr. Da steht ja ganz oben auf der Diskussionsskala immer noch die F-35. Ein US-Kampfflugzeug, das auch die Bundeswehr bestellt hat. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Herr Bühler, die Diskussion darum, die könnte fast Taurus-Qualität bekommen. Also in dem Sinne, dass wir anscheinend keine Podcast-Folge machen können, ohne auf die F-35 zu sprechen zu kommen. Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten wir auch immer wieder. Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Dienstag, 25. März 2025. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Vor der aktuellen Lage, Herr Bühler, ganz kurz, weil das so aktuell ist. Offenbar haben die Amerikaner sich gedacht, was die Deutschen können, das können wir auch und unterhalten uns mal ganz ungeschützt oder quasi ungeschützt auf Wegen, die eigentlich dafür gar nicht vorgesehen sind, zumindest die politisch Verantwortlichen. Da ging es um Angriffe auf die Houthis. Wir machen es, wir Amerikaner, wir machen es nur viel besser. Was haben Sie denn gedacht, als Sie diese Signal-Chat-Geschichte gelesen haben?
Also erstmal habe ich mir gedacht, dass Sie genauso einleiten, wie Sie es gerade getan haben. Wobei ich sagen muss, Herr Deisinger, das kann man nicht vergleichen. Das eine war ein Abfangen oder ein Abhören eines Gesprächs von Generalen der Luftwaffe durch einen ausländischen Nachrichtendienst, liegt nahe, dass es die Russen waren, da in Singapur. Und das andere ist, das sind die wichtigsten Schlüsselfiguren im Kabinett von Präsident Donald Trump. Der Security Advisor gehört dazu, der Außenminister gehört dazu, der Vizepräsident, der Geheimdienstchef und alles Weitere. Und vor allen Dingen inhaltlich ist es natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Hier geht es um Krieg und Frieden. Hier geht es um Auslösen eines Luftschlages gegen die Terroristenorganisation Houthis, um die Bedrohung aus dem Roten Meer abzuwenden. Und deshalb sage ich, überhaupt nicht vergleichbar.
Vielleicht versteht mancher die Aufregung nicht. Können Sie mal kurz einordnen, wieso eigentlich so eine Kommunikation auf so einem Wege eigentlich gänzlich undenkbar ist?
Naja, es geht ja hier um Staatsgeheimnisse. Es war ja unmittelbar Stunden vor einem Angriff der Amerikaner auf diese Raketenstellungen der Houthis. Mit den Raketen greifen sie ja bekanntlich die Schiffe im Roten Meer an. Und da ist natürlich überhaupt nicht zulässig, dass man dort mit einer kommerziellen Nachrichten-App kommuniziert. Vor allen Dingen, weil man ja auch geheime Kommunikationsmittel auch hat in diesen Spitzenverwendungen. Also das Thema hat gestern Abend schon eine große Rolle gespielt. Es ist hochgekommen durch einen Bericht des US-Magazin Atlantic. Der Chefredakteur dieses Magazins ist eingeladen worden, aus dem Weißen Haus an einer Chatgruppe teilzunehmen, eben auf diesem Messenger-Dienst Signal, und hat es dann auch über Tage hinweg getan und hat das veröffentlicht. Also es ist sehr lesenswert. Das US-Magazin ist offen, erhältlich im Internet, man kann das alles nachlesen. Da fragt man sich natürlich zunächst mal, wie kann es sein, dass ein Chefredakteur eines Magazins eine Einladung zu dieser Chatgruppe erhält, die streng geheime Sachverhalte hier diskutieren, das Für und Wider eines Raketenschlags gegen die Houthis, die Reaktion in der amerikanischen Öffentlichkeit oder auch weltweit und so weiter. Es ist zweitens ein Punkt, dass man eigentlich jetzt vor Augen geführt bekommt, wie auch die Rolle der einzelnen Player dort im Umfeld von Trump ist. Insbesondere die Rolle von Vance fällt hier ganz besonders heraus. Er sorgt sich darum, dass sein Europafeindbild in Gefahr gerät, weil die Vereinigten Staaten nun helfen, das Rote Meer wieder sicherer zu machen. Und davon würden eigentlich nur die Europäer profitieren. Die Amerikaner hätten davon nichts, denn nur 4% des Handelns der Amerikaner geht durch den Suezkanal und durch das Rote Meer. Es ist dann auch interessant, wenn man sieht, wie die Herren und eine Dame, die Stabschefin des Weißen Hauses, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander kommunizieren, mit in flapsigen Ton, mit lächerlichen Kommentaren in Bildform und so weiter.
Also man sogar Smileys und Emojis.
Smileys, ne? Genau. Und es ist dann auch interessant, wenn man miterlebt, wie die einzelnen Player dort, die einzelnen Teilnehmer in dieser Runde bemüht sind, nicht gegen eine mögliche Linie des Präsidenten zu verstoßen, obwohl dieser Präsident gar nicht mit anwesend ist, aber es könnte ihm ja zugetragen werden, dass man hier Kritik an einer Linie des Präsidenten übt. Also auch das halte ich für bemerkenswert. Insgesamt wird das in Amerika jetzt, gerade heute Morgen in den Medien, ist das die Top-Schlagzeile, sowohl bei CNN wie auch in den großen Zeitungen der Amerikaner. Und ich glaube, dass diese Diskussion jetzt erst richtig Fahrt aufnimmt. Das wird in Amerika als eine der größten Sicherheitsverstöße, der jemals stattgefunden hat in Amerika, bewertet. Unter normalen Umständen müsste das eigentlich zu Entlassungen führen, denn hier stehen ja Straftaten im Raum. Das amerikanische Recht ist dort sehr scharf, was Sicherheitsverstöße angeht. Und im besonderen Fokus stehen der Sicherheitsberater Mike Waltz, der eingeladen hat zu dieser Chatgruppe und der offensichtlich versehentlich diesen Chefredakteur von Atlantic mit eingeladen hat, und dann der Verteidigungsminister. Denn der Verteidigungsminister steht unter Verdacht, dass er streng geheime Informationen unmittelbar vor dem Angriff geteilt hat in dieser Gruppe mit Zielkoordinaten und mit Zielplanung und Zielaufteilung, wer macht hier was. Also Dinge, die wirklich sehr streng geheim sind und die auf keinen Fall in einem solchen Medium geteilt werden dürfen. Ja.
Und man erinnert sich, welche Vorwürfe man, ich glaube, Hillary Clinton damals gemacht hat, irgendwie, dass sie private Server benutzt hat für Kommunikation, für dienstliche Kommunikation. Da kann man durchaus tatsächlich gespannt sein, welche Konsequenzen es jetzt gibt. Noch dazu kommt ja bei Waltz dazu, dass er seine Nachrichten mit einer automatischen Löschfrist wohl versehen hat, was ja nun auch wieder gegen Gesetze in Amerika verstößt, weil ja jegliche solche Kommunikation auch tatsächlich archiviert werden muss. Die darf ja nicht einfach irgendwie verschwinden.
Genau, so ist es. Das ist übrigens bei uns genauso. Aber es ist schon so, dass manchmal auch solche Chatgruppen verwendet werden, weil es einfach und bequem ist. Aber das kann man auch machen, wenn einfach organisatorische Dinge zu besprechen sind oder geteilt werden müssen innerhalb eines Büros. Aber da dürfen auf keinen Fall irgendwelche klassifizierten Informationen eingestellt werden oder gar von einem Geheimnisgrad her streng geheim und höher. Völlig ausgeschlossen.
Okay, dann machen wir einen Punkt unter diese kurze aktuelle Geschichte und schauen jetzt auf das, was sich im Ukraine-Krieg tut. Schauen wir auf die aktuelle Lage. Herr Bühler, welche bemerkenswerten Entwicklungen gab es denn aus Ihrer Sicht im Laufe der letzten Tage?
Ja, jenseits all der aufgeregten Informationslandschaft, die wir im Augenblick sehen, wo tagtäglich irgendwas Neues hochkocht, geht dieser Krieg weiter mit unverminderter Härte, in der Intensität vielleicht nicht ganz so stark wie im Januar und im Februar. Das hat etwas nachgelassen, auch auf der russischen Seite, das muss man sagen. Aber auch die Luftangriffe gehen weiter auf beiden Seiten, trotz der Zusicherung der Ukraine, dass sie einverstanden wäre mit einem Moratorium. Und die Russen haben das nicht so eindeutig gesagt. Also das ist nach wie vor nicht in Kraft herausragend. Aber da werden Sie sicher gleich drauf kommen, ist der Angriff auf den strategischen Bomberflugplatz Engels bei Saratow an der Wolga, also 500-600 Kilometer weit weg von der russisch-ukrainischen Grenze, herausragend, weil tagtäglich sind natürlich auch die Angriffe der Russen auf ukrainische Städte.
Okay, kommen wir also gleich drauf zu sprechen. Ich würde aber dennoch wieder mal mit dem Geschehen am Boden beginnen und hier auch wieder im Norden, sprich im russischen Gebiet Kursk. Beim letzten Mal hatten Sie gesagt, Herr Bühler, dass sich die Ukrainer dort zumindest in einem relativ eng begrenzten Gebiet halten können. Wie sieht es denn aktuell aus?
Ja, es sieht so aus, als ob sich die Ukrainer nach ihrem Ausweichen, nach ihrer Rückwärtsbewegung dort wieder gefangen haben. Sie halten mit Stand von gestern etwa 80 Quadratkilometer in der Region Kursk. Das sind knapp 10% dessen, was sie schon mal im Besitz hatten aus der Region Kursk. Und sie scheinen sich an der vormaligen russischen Stellungslinie an der Grenze festgesetzt zu haben. Sie werden dort noch einige Zeit verteidigen können, nach meiner Einschätzung, wenn sie nicht von Nordwesten, von den Russen umfasst werden und dadurch die Stellung räumen müssen.
Beim letzten Mal hatte ich Sie auch um eine vorläufige Bilanz dieses Kurs-Kapitels gebeten. Dazu hat uns Michael Niegel geschrieben und er bittet, auf einige Aspekte vielleicht noch ein bisschen näher einzugehen. Er hat insgesamt 4 Punkte. Vielleicht können wir die nacheinander auch mal kurz durchgehen. Ich fange damit Punkt 1 an. Das Verlustverhältnis nach Meinung von Herrn Niegel ist das positiv zu bewerten, da die russischen Verluste dort enorm gewesen seien, obwohl nur wenige ukrainische Einheiten dort waren. Wie bewerten Sie das?
Also da muss man nochmal das Ziel der Operation nennen, und das war aus meiner Sicht, den Russen das Aufmarschgebiet und die logistische Basis in der Region Kursk zu verwehren, die Russen für Truppenzusammenziehungen auf dem Boden nutzten und die Ukrainer von dort aus mit Gleitbomben, Kurzstreckenraketen, Drohnen aus der Luft attackierten, insbesondere in die Region Sumy hinein. Mit diesem Angriff, der einen unmittelbar bevorstehenden Angriff der Russen über mehr als ein halbes Jahr verhinderte, waren natürlich Nebenwirkungen verbunden, negative und positive. Positiv aus ukrainischer Sicht war sicher, dass die Russen überdurchschnittlich hohe Verluste hinnehmen mussten, wobei auch die ukrainischen Verluste hoch waren. Das war ja von beiden Seiten ein sehr beweglich geführtes Gefecht ohne große Verteidigungsstellungen. Wir erinnern uns, dass Angriffe und Gegenangriffe sich ständig abwechselten. Eine Bilanz ist uns aber nicht möglich der beiden Verluste, weil die Ukrainer zwar sehr genau die russischen Verluste zählen, dies bei den eigenen natürlich auch tun, aber sie eben nicht veröffentlichen. Bildmaterial auch von Russen waren in dieser Region weniger verfügbar als in anderen Frontabschnitten, sodass eine objektive Betrachtung kaum vorgenommen werden kann. Und wenn, dann mit sehr viel Vorsicht.
Dann Punkt 2 von Herrn Niegel. Was wäre passiert, wenn die Ukraine in Kursk nicht angegriffen hätte? Da geht es ihm um mögliche Folgen einer russischen Offensive nach Sumy. Das hatten Sie auch schon gerade angedeutet. Also Sumy ist ukrainisches Grenzgebiet. Verglichen mit dem Einnehmen und der Verteidigung von Sucha, das ist jetzt russisches Grenzgebiet. Und dazu auch die Frage, ob die Einheiten, die man für die Kursk-Operation brauchte, an anderer Stelle hätten eventuell nützlicher sein können.
Es ist jetzt ein wenig spekulativ, aber sehr wahrscheinlich wäre dann ein Angriff auf das ukrainische Sumy, auf die Stadt Sumy erfolgt. Genau das wollte man aber verhindern. Also die Antwort auf die zweite Frage übergibt sich dann eigentlich. Natürlich kann man immer Truppen auch an anderer Stelle gebrauchen. Aber wenn ich die unmittelbare Gefahr dort abwehren muss, also im Raum Sumy, dann muss ich die Truppen eben dort einsetzen zu ihrem Schutz, auch angriffsweise, und habe sie an anderer Stelle nicht zur Verfügung.
Punkt 3 in der Mail von Herrn Niegel. Wie haben sich die Nebeneffekte aus strategischer Sicht auf den Krieg ausgewirkt? Als Nebeneffekte benennt Herr Niegel unter anderem, dass man russische Einheiten gebunden hat, dass man auf russischem und nicht auf ukrainischem Gebiet gekämpft hat, dass man den Krieg also nach Russland getragen hat oder dass man mit Blick auf die Verhandlungen die russische Armee unter Zugzwang gesetzt hat und so weiter.
Naja, also Nebeneffekte bleiben eben Nebeneffekte. Binden von Kräften kann durchaus auch ein Hauptzweck einer Operation sein, aber das war es hier nicht. Natürlich war es aber auch spürbar als Nebeneffekt. Die Russen haben etwa 50.000 Soldaten plus Unterstützungskräfte eingesetzt. Da könnte ich nun sagen, gut, die habe ich da jetzt gebunden. Aber das wäre natürlich auch ohne den Angriff passiert. Allerdings dann hätten diese gleichen russischen Kräfte dann die Region Sumy angegriffen. Auf der anderen Seite fehlten den Ukrainern einige Tausend an anderen Stellen der Front. Das ändert sich ein wenig, wenn ich das qualitativ betrachte. Die Russen haben Luftlandetruppen als Infanterie eingesetzt, sowie Marineinfanterie, das sind Elitetruppen, auf dem Papier jedenfalls. Und die hätten sicher an anderen Frontabschnitten eine größere Wirkung als einfache russische Kampftruppen erzielt. Auf der anderen Seite haben auch die Ukrainer kampferfahrene Brigaden aus der Ostfront abgezogen. Auch die fehlten an anderen Stellen der Front, zunächst vor allen Dingen im Schwerpunkt im Raum Chorakowy und Pokrowsk. Sie sehen, wie problematisch die Sache mit diesem Binden ist. Das klingt immer sehr plausibel, wird auch von vielen so gesagt. Es ist aber bei näherem Hinsicht viel komplizierter und nicht so plausibel, wie es scheint. Ebenso, lassen Sie mich den einen Punkt noch sagen, ebenso ist es, wenn man die Nebenwirkung betrachtet, ja, da schaffen wir jetzt Verhandlungsmasse. Es ist legitim und sinnvoll, wenn die Politik eine solche Nebenwirkung für die politische Argumentation nutzt. Aber nur dafür auch einen solchen begrenzten Angriff zu führen, hielte ich in der Situation, in der sich die ukrainische Armee jetzt befindet, für falsch.
Den vierten Punkt von Herrn Niegel hänge ich auch noch kurz an. War es möglicherweise ein Ablenkungsangriff, um jetzt eine Operation im Süden Richtung Krim zu starten, bevor die russische Armee sich umgruppieren kann?
Ich glaube, das kann man ausschließen. Dazu sind die Voraussetzungen noch weniger gegeben als im Jahr 2023, also dem Jahr der sogenannten Großoffensive. Richtig ist, dass die Ukraine regional wieder die Initiative übernehmen wollte, also im Norden, im Bereich der Region Kursk, um nicht in einem statischen Zermürbungskrieg zu verharren. Das hatte im Übrigen die Nebenwirkung, dass die Moral der ukrainischen Armee wieder gestiegen ist. Das Selbstbewusstsein, wir können es doch, wenn man uns auch entsprechend ausstattet. Dies war schon auch spürbar.
Okay, dann Punkt unter das Kapitel Kursk für heute. Wir sind noch bei der aktuellen Lage. Es war davon zu lesen, da, Herr Bühler, dass ukrainische Einheiten vermehrt auch an anderen Stellen russisches Territorium attackiert haben sollen. Und zwar, wenn wir die Frontlinie mal nur ein klein wenig nach Südosten gehen, Richtung Belgorod. Wie werten Sie diese Aktion?
Also Belgorod, das ist eine begrenzte Operation der Ukrainer an der Grenze zwischen der Ukraine und der Region Belgorod. Bisher mit einem sehr geringen Kräfteansatz auf einer Breite von 10 Kilometern und einer Tiefe von 1 bis 5 Kilometer etwa sind sie in die Region Belgorod eingedrungen. Nicht zum ersten Mal, das hatten wir schon mal Anfang 2023, wenn ich es richtig erinnere. Also diese grenzüberschreitenden Gefechte hat es immer wieder gegeben von beiden Seiten. Aktuell auch jetzt durch einen Vorstoß der Russen auf die Sumy-Region, die Grenzregion, um die Ukrainer in der Kursk-Region zu umfassen. Hier in Belgorod sieht es so aus, als ob die Ukraine etwas Druck von der Region Kursk nehmen will. Die Russen haben ja bereits reagiert und Marineinfanterie aus dem Raum Kursk in die Region Belgorod verlegt.
Die Lage an den anderen bekannten Brennpunkten, oder gibt es gar neue?
Nein, es gibt nicht wirklich neue. Die Brennpunkte sind die gleichen wie schon seit Wochen und Monaten. Das ist oben im Bereich Charkiw, da gibt es nach wie vor keine Veränderung. Kupiansk, da gibt es kleinere Geländegewinne im Norden von Kupiansk, an den Brückenköpfen am Ostkill. Im Süden von Kupiansk wird gekämpft, aber da geht es schon lange nicht mehr für die Russen vorwärts. Hier stehen sie am Ostkill-Fluss und kommen nicht rüber. Und wenn dann nur befristet und mit Infanterie und werden sofort wieder zurückgeschlagen. Wenn man weiter nach Süden geht, dann haben wir immer wieder gesprochen von Chasiv Yar. Bei Chasiv Yar gibt es von beiden Seiten Bewegungen. Das heißt, es gibt Angriffe der Russen, es gibt Gegenangriffe der Ukraine. Hier ist es noch lange nicht ausgemacht, dass Chasiv Yar in wenigen Tagen fällt, wie es schon mal so ausgesehen hat. Also hier ist die Lage wieder vollkommen offen und aus strategischer Sichtweise erfüllt die Ukraine dort ihren Auftrag und kann die Linie halten. Genauso wie in Toretz, da ist die Lage ähnlich. Auch hier Ortskämpfe, Häuserkämpfe, aber auch Angriffe und Gegenangriffe beider Seiten. Von Norden die einen, von Südwesten die anderen. Also auch hier ist es so, dass Toretzk, das ich selbst schon mal fast aufgegeben habe, immer noch umkämpft ist und die Ukrainer immer noch Teile der Stadt in Besitz halten. Wenn man weiter in den Süden geht, dann kommen wir in den Raum Pokrowsk. Hier tut sich schon seit Wochen nichts mehr Grundsätzliches, sondern es ist nach wie vor so, dass Pokrowsk im Süden und im Nordosten umfasst ist durch die russische Frontlinie. Es gibt ab und an Bewegung dort durch weitere russische Angriffe, die aber dann wieder zurückgeschlagen werden. Es gibt auch ukrainische Gegenangriffe, vor allen Dingen um die Straßen offen zu halten bzw. wieder zu öffnen, wenn sie von den Russen geschlossen worden sind. Also hier sieht es auch nicht so aus, als ob sich da in kürzerer Zeit irgendeine grundlegende Veränderung ergibt. Im Süden der Ostfront, wie ich es immer nenne, dort ist etwas mehr Bewegung. Dort haben die Russen etwas mehr Spielraum. Hier ist das Gelände auch offener und dadurch auch schwerer zu verteidigen für die Ukrainer. Aber das sind alles wenige Kilometer, die sie, wenn überhaupt, vorankommen. Wenn man noch ein Stück weiter südlich geht, da gibt es kleinere Geländegewinne der Russen, aber auch nur wenige 100 Meter, manchmal wenige Kilometer, insbesondere im Bereich Khorakow und Velikanovosilka. Wenn man dann nach Westen geht, in die Oblast Saporischschja und rüber nach Cherson, da ergeben sich keine wirklichen Veränderungen, auch wenn seit wenigen Wochen versucht wird, entlang des Dnepro nach Norden anzugreifen, Richtung Stadt Saporischschja. Aber da ist der Kräfteansatz bisher jedenfalls so gering, dass dort im Augenblick nicht mit weiträumigen Geländegewinnen der Russen zu rechnen ist.
Okay, dann schauen wir mal auf die Luftangriffe auf das Territorium des Gegners. Ich wollte zunächst auch mal noch fragen zu dieser möglichen Vereinbarung, auf Angriffe auf Energieinfrastruktur zu verzichten. Das ist ja das, worauf Putin sich gerade mal eingelassen hatte.
Ich war mir nicht so darüber im Klaren, ob es da nun tatsächlich eine gültige Vereinbarung gab oder gibt. Und wenn ich Sie recht verstanden habe vorhin, dann ist Ihnen das auch nicht so richtig klar.
Also die Ukraine hatten ja einem solchen Vorschlag zugestimmt. Russland hatte sich lange Zeit gelassen und dann gesagt, dass noch viele Details besprochen werden müssen. Also eine Zusage war das nicht, jedenfalls nach all dem, was öffentlich bekannt ist. Dafür spricht, dass der uns schon geläufige, namenlose US-Offizielle am Sonntag gesagt hat, in der Zeitung, ich glaube es war die Financial Times, man würde sich ab Montag, also ab gestern, mit den technischen Details eines solchen 30-Tage-Moratoriums befassen, einschließlich, wie man es überwachen und durchsetzen kann. Also das zeigt eigentlich, dass es noch kein fertiges Moratorium gibt.
Aber dessen ungeachtet haben die Russen es seit dieser Ankündigung oder Zustimmung oder wie immer man das nennen möchte, unterlassen, ukrainische Energieinfrastruktur anzugreifen oder haben sie es weitergetan?
Also die Russen haben ohne Unterbrechung weiterhin Nacht für Nacht ukrainische Städte mit Drohnenschwärmen überzogen. Teilweise wurden vereinzelt auch Raketen eingesetzt. Drei Nächte lang hintereinander war Kiew dran in den letzten Tagen, dann Kharkiv, Saporischschja, Odessa, Sumy und andere Städte. Es gab Tote und Verletzte. Die meisten Drohnen wurden nach wie vor abgeschossen oder mit elektromagnetischen Störsignalen abgelenkt. Aber einige kamen eben doch durch und richteten in den genannten Städten erhebliche Schäden an. Was man mit den jetzt vorliegenden Informationen sagen kann, ist, man weiß tatsächlich nicht, was die eigentlichen Ziele waren. War es die Energieinfrastruktur? War es die zivile Infrastruktur? Waren es vielleicht auch militärische Ziele? Das kann man zweifelsfrei ja nur dann sagen, wenn eine Drohne unbekämpft irgendwo einschlägt. Das Gleiche trifft im Übrigen auch für Raketen zu. Zurzeit sieht es so aus, dass die Russen Drohnenschwärme über Ballungsgebiete schicken. Selbst wenn sie abgeschossen werden, richten sie dann noch Schäden an und unterstützen so die Zermürbungsstrategie gegen die Zivilbevölkerung.
Die Ukrainer ihrerseits sind offenbar davon ausgegangen, dass es eine solche Vereinbarung nicht gibt, also mal wohlmeinend formuliert, denn Angriffe ihrerseits gab es ja auch auf russische Energieinfrastruktur, oder?
Ja, auch Energieinfrastruktur, aber keine Wärmekraftwerke, keine Wasserkraftwerke, keine Stromkraftwerke, so wie es die Russen tun. Die Ukrainer greifen Energieinfrastruktur an, die von militärischer Bedeutung ist, weil sie entweder den Krieg finanziert oder, wie bei den Öldepots, die russische Armee direkt beliefert. Das ist der Unterschied. Die Ukrainer verteidigen sich, da müssen wir uns immer daran erinnern, Putin bräuchte keine ukrainische Zustimmung zu einem Waffenstillstand, er müsste einfach nur aufhören. Wenn man jetzt die Ereignisse der letzten Tage anschaut, ja, es hat wieder einen ukrainischen Angriff auf einen Rohölumschlagplatz, Umschlagstation in der Region Krasnodar gegeben. Dort brannte es mehrere Tage lang bis zur endgültigen Zerstörung dieser Umschlagstation. Das ist ein sehr erfolgreicher Angriff gewesen aus Sicht der Ukraine. Es gab auch im Meldebild sicher bemerkt worden, einen Angriff auf eine Gasleitung im Bereich von Sucha, also in der Region von Kursk. Die Russen haben sofort die Ukrainer beschuldigt, Energieinfrastruktur angegriffen zu haben dort bei Sucha. Dem war aber ganz offensichtlich nicht so. Nach dem Meldebild, das ich habe, und das ist sehr plausibel und ist auch schon früher vorgekommen, waren es die Russen selbst, die mit Artillerie die ausweichenden Ukrainer beschossen haben und dabei eben auch diese Gasmessstation der Gasleitung getroffen haben.
Und wir sind noch bei den Angriffen der Ukrainer. Die haben ja auch weiter ganz eindeutig militärische Ziele angegriffen. Durchaus erfolgreich, zumindest was die Bilder betrifft, die man ja damit quasi auch produziert. Stichwort große Explosion auf dem russischen Flugplatz Engels, genau gesagt Engels 2.
Genau, in der Region Saratow an der Wolga. Auf diesem Platz sind die strategischen Bomber TU-95, TU-22 stationiert, die häufig von dort starten, um dann Marschflugkörper aus großer Entfernung und Höhe auf die Ukraine abzuschießen. In der Regel geschieht das über dem Kaspischen Meer. Der Flugplatz ist nicht zum ersten Mal angegriffen worden. Zuletzt hat es im Januar das dortige Treibstoffdepot getroffen. Diesmal war es eins der Munitionsdepots. Das ist ein großes Lager mit mindestens einem Dutzend Lagerstätten, die nach oben offen sind. Also die Munition lagert praktisch im Freien und ist an drei Seiten durch Erdwälle gegen Beschuss oder gegen Splitterwirkung geschützt, aber eben nicht durch Beschuss aus der Luft. In diesen Lagerstätten lagerten auf Satellitenbildern gut erkennbar, die vor dem Angriff aufgenommen wurden, eine große Menge von den 7 Meter langen Flugkörpern, Marschflugkörpern vom Typ KH-101 und Stapel von nicht identifizierbarer Munition, Bomben, Gleitbomben und anderen Munitionssorten. Satellitenbilder, die nach dem Angriff aufgenommen wurden, zeigen, dass mindestens 10 dieser Lagerstätten komplett zerstört wurden. Zusätzlich auch ein langgestrecktes Montagegebäude, in dem die Marschflugkörper vor der Montage an die Flugzeuge einsatzbereit gemacht werden. Auch dieses Gebäude ist vollkommen zerstört. Der Angriff wurde mutmaßlich durch große Drohnen geflogen, die so genau programmiert waren, dass sie die Lagerstätten sehr präzise getroffen haben. Dass von den Ukrainern entwickelte Raketen dafür verwendet wurden, ist mir bisher nicht bekannt. Kann natürlich auch möglich sein. Vielleicht wird es nochmal bekannt werden. Auf dem weitläufigen Gelände dieses Flugplatzes gibt es ein zweites Munitionsdepot mit etwa 10 Munitionsbunkern, also Betonbunkern. Da es sich hier um einen Flugplatz mit nuklearfähigen strategischen Bombern handelt, kann vermutet werden, dass dort Nuklearwaffen gelagert sind oder besser waren. Ich sage eher waren, weil ich denke, dass man diese schon nach den ersten Angriffen bereits im Jahr 2022 auf weiter im Osten gelegene Flugplätze der Russischen Föderation verlegt hat. Genaues ist den entsprechenden Dienststellen im Westen natürlich bekannt, aber geheim. Und mir eben 22 war schon pensioniert, natürlich auch nicht im Einzelnen bekannt. Wie auch immer, das verbunkerte Munitionsdepot wurde nicht angegriffen. Deshalb sind auch alle Spekulationen in den sozialen Medien über erhöhte radioaktive Strahlungswerte gegenstandslos. Das zweite große Ziel bei der ukrainischen Luftoperation war ein Angriff auf einen feldmäßigen Flugplatz in der Region Belgorod. Dort sind 2 Kampfhubschrauber und 2 Transporthubschrauber, die dort gelandet waren, mit HIMARS-Raketen angegriffen worden, mit Splittermunition, also mit Munition, die genau für solche Ziele auch gedacht sind. Spezialkräfte waren daran beteiligt, sagen die Ukrainer. Diese operieren ja häufig hinter den vorderen Feindlinien. Sie klären Ziele auf und können eben eigenes, weitreichendes Artilleriefeuer auf solche Ziele lenken. Das ist also auch ein bemerkenswerter Angriff in die Region Belgorod hinein. US- oder andere Geheimdienstinformationen, wenn Sie das jetzt von mir hören wollen, die helfen dann nicht. Das ist, wie wir sagen, dynamische Zielplanung, also die sich jede Minute auch ändern kann. Dynamic Targeting, sagen wir im Englischen dazu. Zu diesem Angriff auf diesen behelfsmäßigen Flugplatz kommen zwei Angriffe auf zwei taktische Gefechtsstände in der Region Belgorod. Ich denke, dass man beides, die Angriffe auf die Hubschrauber und auch die Gefechtsstände, die muss man im Zusammenhang mit dem vorher erwähnten Vorstoß in die Region Belgorod sehen. Hier wird ganz offensichtlich eine größere Angriffsabsicht vorgetäuscht, um eben, wie ich vorhin schon sagte, den Druck von der Region Kursk etwas abzulenken.
Ja, zu den Geheimdienstinformationen wollte ich nicht nachfragen, aber ich habe noch eine Nachfrage zu dem Angriff auf Engels 2, Herr Bühler. Da kann ich zumindest nachvollziehen, wenn dann immer wieder Leute auch schreiben, die verbal den Kopf schütteln und sagen, also wie kann das den Russen denn überhaupt passieren? Also dieser Flugplatz ist doch ein äußerst wichtiger Standort für die Russen, also mit diesen strategischen Bombern. Da sollte man doch eigentlich davon ausgehen, dass der auch entsprechend geschützt ist.
Also das ist eine gute Frage. Man kann davon ausgehen, dass der Flugplatz gut geschützt ist. Da haben Sie recht. Warum es der Ukraine dennoch gelang, das werden Sie uns nicht verraten. Aus guten Gründen, denn Sie wollen ja dieselbe Taktik im Angriff weiter anwenden. Aber es ist davon auszugehen, dass dies eine sehr komplexe Operation war, mit entsprechender Aufklärung vorab. Es waren auch Spezialkräfte daran beteiligt. Der Nachrichtendienst war mit beteiligt. Mit Täuschung und Bekämpfung der Luftverteidigung. Und dann natürlich eine große Zahl von Drohnen. Und das hat in der Gesamtheit dazu geführt, dass die Luftverteidigung einfach ausgeschaltet worden ist um den Platz herum und das Munitionsdepot so stark getroffen werden konnte, dass wenig Munition übrig geblieben sein kann. Wie gesagt, man braucht nur Engels zu googeln auf Google Maps und dann kann man das Luftbild einsehen und kann sich selbst ein Bild machen von diesem Depot.
Okay, dann machen wir einen Strich unter die aktuelle militärische Lage. Kommen mal zu dem, was sich politisch tut. Da stehen natürlich erstmal die Gespräche, die die Amerikaner mit beiden Seiten in Saudi-Arabien führen, im Blickpunkt. Herr Bühler, was für einen Eindruck haben Sie? Wie laufen die?
Naja, es ist ja immer gut, wenn gesprochen wird. Das amerikanische Verhandlungsteam verhandelt seit dem Wochenende mit beiden Parteien, abwechselnd mit den Russen, dann mit den Ukrainern. Also gut, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Die Ukrainer sagen, die Gespräche mit der US-Delegation sind konstruktiv und fokussiert, was immer das inhaltlich heißen mag. Aus Washington kommt das übliche Selbstlob. Aus der US-Verhandlungsdelegation werden die Medien bedient, man stellt sich ausführlichen Interviews, man versucht dem großen Meister in Washington zu gefallen. Die Russen spielen auf Zeit und scheinen aus dem Zermürbungskrieg jetzt auch eine Zermürbungsdiplomatie zu machen. Ja, und die Ukraine muss nolens volens gute Miene zum bösen Spiel machen.
Es hängt ja bei solchen Verhandlungen viel vom Personal ab, also vom Geschick derjenigen, die da verhandeln, die Fäden in der Hand haben. Bislang war der Blick auf die Amerikaner da eher skeptisch, vor allem ob der Dinge, die halt sie in der Öffentlichkeit über die Russen, konkret über Wladimir Putin sagen, auch ob der Dinge, die sie sagen, wie ein Waffenstillstand oder ein Frieden aussehen könnte. Ich nehme mal an, Herr Bühler, dass Ihre Skepsis in Bezug auf Steve Witkoff zum Beispiel, den US-Sonderbeauftragten, nicht wirklich kleiner geworden ist, oder?
Nein, ich glaube nicht. Also er ist ja auch ein Mann aus der Immobilienbranche, wie Trump auch, ein alter Freund von ihm, auch ein Milliardär. Wer den Mann ein wenig verstehen möchte, muss sich das jüngste Interview von ihm mit Tucker Carlson ansehen. Oder sich das antun, denn das ist ein sehr langes Interview. Also Witkoff ist ja jetzt der Sondergesandte des Präsidenten Trump für den Mittleren und Nahen Osten, sowie für Russland und für die Verhandlungsführung Ukraine-Russland. Der General Keith Kellogg scheint entmachtet worden zu sein. Er ist da raus und ist nur noch für die Ukraine alleine zuständig. Ich denke, ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen. Also er nimmt auch an den Gesprächen da in Jeddah nicht teil, die am Wochenende begonnen haben. Bemerkenswert sind seine Aussagen zu Putin, die schon auf ein besonderes Verhältnis hindeuten. Also er erzählt die Geschichte von Putin, dass er nach dem Attentat auf Trump in die Kirche gegangen ist, also Putin, und für Donald Trump betete, nicht weil er weil dieser Präsident war oder werden wollte, sondern weil sie Freunde waren und er für einen Freund betete. Also eine besondere Freundschaft stellte heraus Trump zu Putin, aber auch sehr selbst ist in all dem, was er sagt, sehr angetan von der Persönlichkeit von Putin. Bemerkenswert ist das Interview auch, weil es für mich erschreckende Defizite bei Witkow zeigt. Wenn er gerade über die Ukraine und Russland spricht, er sprach da über die fünf Regionen, die rechtmäßig zu Russland gehören. Er konnte sie zwar namentlich nicht benennen, er sprach von der Krim und vom Donbass und fragte dann den Reporter, wie die Provinzen eigentlich heißen. Er wusste aber zu berichten, dass sie seit dem Zweiten Weltkrieg zu Russland gehören. Er unterstellte der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine, dass sie lieber in Russland leben wollen. Er setzt dabei Sprache und Staatsangehörigkeit gleich, ebenso wie der Kreml das tut, weiß aber offensichtlich nicht, dass viele Gebiete in der Ukraine russischsprachig sind oder bis zur Invasion waren. Er spricht von den Referenden in den besetzten Gebieten, also aus dem Jahr 2022, als ob sie rechtmäßig zustande gekommen sind. Er behauptet, Putin denke gar nicht daran, Europa zu bedrohen oder nach Europa anzugreifen. Ich glaube, da sollte er mal die Geheimdienstanalysen der CIA lesen. Nicht Radcliffe, den neuen Chef des CIA, fragen, der aus dem Trump-Team kommt, sondern die Spezialisten dort, die werden ihm was anderes sagen. Er spricht offen über einzelne Player in diesen Verhandlungen. Also Putin kommt da noch am besten weg, Zelensky weniger, deutlich weniger. Witkow sagt Wahlen in der Ukraine voraus. Er bestätigt, dass Ukraine kein NATO-Mitglied werden kann. Es ist ungewöhnlich für einen Vermittler, dass er Positionen so freimütig offenlegt und dabei einseitig Positionen Russlands übernimmt. Also man kann sehr viel von diesem langen Interview lernen.
Wie viel sagt es denn für Ihre Begriffe, Herrn Bühler, über den Stil, über die Atmosphäre aus, wenn Putin seinerseits meint, er müsse Donald Trump erstmal mit einem gemalten Porträt beglücken? Also allein davon auszugehen, dass Trump für derartige Dinge äußerst empfänglich ist, sagt ja einiges. Ich meine, es wird immer so viel erzählt über die Unberechenbarkeit von Trump und dass das möglicherweise ein Vorteil bei Verhandlungen sein könnte. Aber wenn jemand wie Trump auf diese sehr einfache Weise sehr eitel ist, dann hat man doch so einiges an Unberechenbarkeit eingebüßt.
Sie meinen, seine Unberechenbarkeit wird dann berechenbar. Also auf jeden Fall weiß Putin, denke ich, wie er mit Trump und seinem Emissär Witkow umgehen muss. Schmeicheln, umgarnen, Zusicherungen andeuten, dann aber in seiner Sache, in Putins Sache, eben hart zu bleiben. Und bisher hat es den Anschein, als ob seine Strategie aufgeht. Vielleicht nochmal die Geschichte mit diesem Bild. Das beschreibt der Witkow auch in diesem Interview mit Tucker Carlson. Er spricht von einem gnädigen Moment, als er das Porträt von Donald Trump gemalt von einem führenden Künstler Russlands, dann Donald Trump selbst im Auftrag von Putin überreicht. Er spricht von einem gerührten Donald Trump und das steht natürlich im krassen Gegensatz zur Behandlung von Zelensky im Weißen Haus vor, ich weiß nicht, waren es mal 3 Wochen, glaube ich, als wir diese peinliche und im Grunde genommen entsetzliche Behandlung von Zelensky da im Weißen Haus miterlebt haben.
Obwohl das ja auch gefährlich sein kann, Trump ein Bild von sich zu schenken, haben Sie ja bestimmt auch gelesen, ne? Also dass der mit einem Porträt von sich im Kapitol des US-Bundesstaats Colorado überhaupt nicht zufrieden ist. Obama habe die Künstlerin noch wunderbar gemalt. Als er dann an die Reihe kam, Trump, da habe sie wohl ihr Talent verloren, sagte er, sei verzerrt gemalt worden. Naja, nur nebenbei. Also das ist, man kann nicht nur schmeicheln, sondern es kann im Prinzip ja auch nach hinten losgehen. Aber vielleicht mal zurück zu den Verhandlungen in Riad. Ist es vielleicht andererseits ein gutes Zeichen, dass Trump bislang ja nicht wieder damit aufgefallen ist, öffentlich Druck auf die Ukraine auszuüben? Könnte ja darauf hindeuten, dass man sich von den Russen auch nicht alles weismachen lässt.
Also ich hoffe, Sie haben da recht. Aber es ist ja Witkow, der die Positionen von Trump verbreiten darf. Der Druck auf Zelensky und die Ukraine ist ja da. Auch durch andere Regierungsmitglieder aus Washington. Einen Druck auf den Verursacher dieses Krieges, auf Putin, den kann ich allerdings bisher nicht erkennen.
Auf welchen Zeithorizont und Sachen Waffenstillstandsverhandlungen, in Sachen Friedensverhandlungen vielleicht, stellen Sie sich eigentlich ein?
Also auf lange, zähe Verhandlungen. Jetzt geht es ja erstmal um die Angriffe aus der Luft auf die Energieinfrastruktur und auch durch ein Moratorium von 30 Tagen. Das ist ja noch nicht gelungen, weil Russland da noch Gesprächsbedarf hat. Wenn es noch gelingen sollte, dann gäbe es vielleicht auch einen Waffenstillstand auf See und die Wiederaufnahme des freien Getreidehandels über das Schwarze Meer. Dann aber kommen die wirklich schwierigen Fragen und da glaube ich nicht, dass man die innerhalb von 30 Tagen lösen kann. Und das sind die schwierigen Fragen eines Waffenstillstands am Boden. Ich glaube, insgesamt ist die Trump-Administration längst nicht so weit, wie sie glauben und wie sie öffentlich äußern. Und ich bleibe dabei, ich kann noch keinen richtigen Plan erkennen, auch wenn ich mir das anhöre, was Witkow da gesagt hat in diesem Interview. Er legt zwar alles offen, über was gesprochen wird, aber so ein Plan, wie man zu dem Ziel eines langfristigen Friedens dort kommt, den kann ich nicht erkennen.
Okay, kleine Sache noch, Herr Bühler. Vielleicht habe ich ja eine Wahrnehmungsstörung, dann werden Sie mir das sicher gleich sagen. Als Donald Trump noch nicht losgelegt hatte mit seinem Verhandlungsprojekt, hieß es ja von vielen der hiesigen Ukraine-Unterstützer, Verhandlungen bringen derzeit gar nichts, Putin will gar nicht verhandeln, der würde die Zeit nur nutzen, um sich neu aufzustellen und so weiter. Jetzt, da es Gespräche gibt, finden die nun plötzlich alle gut. Jetzt sagen dieselben Leute, es ist auf jeden Fall gut, das gesprochen wird. Ich glaube, das haben Sie ja vorhin auch so ähnlich erwähnt. Das passt in meinem Kopf nicht so recht zusammen.
Das sage ich aber schon seit langem. Also, aber ich glaube, dass diese Mutmaßungen und ein Stück weit Unterstellungen uns da nicht weiterbringen. Ich weiß auch nicht, wer dieselben Leute da sein sollen, die Sie ansprechen. Man darf sich, denke ich, nicht zu viel versprechen von den Verhandlungen, wie sie jetzt im Augenblick geführt werden. Es wird keinen langfristigen Frieden geben, wenn man die Ukraine zu einem Diktatfrieden zwingt.
Und noch anschließend noch was, weil sich die Europäer ja immer wieder beklagen, dass sie nicht mit am Tisch sitzen. Ist man daran nicht zu einem guten Teil selbst schuld? Also hätte man in der Vergangenheit selbst diplomatische Initiativen gestartet, dann sehe das doch mutmaßlich anders aus, oder meinen Sie nicht?
Das weiß ich nicht so wirklich. Also ich glaube, wir Europäer haben vieles richtig gemacht seit 2022. Wir haben angesichts dieses Schocks des Angriffskrieges zusammengehalten. Wir haben Solidarität mit dem angegriffenen Opfer gezeigt und es unterstützt, nicht nur aus humanitären Erwägungen, sondern auch aus eigenem Interesse, nämlich wegen unserer eigenen Sicherheit. Wir haben Widerstandskraft in vielerlei Beziehungen entwickelt. Wir haben zwei neutrale Staaten in das Bündnis aufgenommen, in das NATO-Bündnis, Finnland und Schweden. Sie haben es anderen Neutralen vorgemacht und teilen unsere Werte, Interessen, aber auch die Pflichten. Manchmal tun sie das mehr als so manch anderer Alteingesessene oder Zugestiegene in unseren Bündnissen EU und NATO. Nun zu den diplomatischen Initiativen. Es hat da ja immer wieder Anläufe gegeben. Nun kann man natürlich sagen, es war immer zu wenig, aber zu einer diplomatischen Initiative gehören ja immer zwei, ein Sender und auch ein Empfänger. Und der Empfänger hat nach meinem Erleben eigentlich immer abgeschaltet. Dazu kommt, das muss man auch so klar sehen, glaube ich, Europa wollte auch von den Russen nicht gehört werden. Aus deren Sicht gehörten wir nicht an den Tisch und das sind wir heute nicht. Es war ja das Ziel, Putins alleine auf der Bühne mit der Weltmacht zu setzen, die ihn noch zu Obamas Zeiten als Präsidenten einer Regionalmacht bezeichnet hatte. Im kleinen Kreis in Moskau wird man jubeln, dass man das Ziel zu erreichen scheint. Also insgesamt ist es immer wohlfeil, immer auf sich selbst herumzuhacken. Schauen wir doch mal auf andere diplomatische Initiativen in den letzten 3 Jahren. Was ist aus den diplomatischen Initiativen von Brasilien, der Afrikanischen Union, mit Südafrika an der Spitze, Chinas, des Vatikans etc. geworden? Wo ist eigentlich der Generalsekretär der Vereinten Nationen? Ich glaube, diese Staaten und Organisationen haben alle dasselbe Sender-Empfänger-Problem. Nur, diese Staaten und Organisationen zerlegen sich nicht selbst, wie wir Europäer dies manchmal tun. Sie erkennen, dass der Empfänger fehlt und schieben es dann auf uns, auf die Europäer. Dieser Krieg ist vor allen Dingen euer Problem. Eine kurzsichtige Betrachtungsweise, wie ich meine, aber so ist es, glaube ich, insgesamt, dass dieser Krieg als europäischer Krieg, was ja richtig ist von der geografischen Zuordnung, aber von der Wirkung her, ist es ein Krieg, der alle Staaten auf der Welt betreffen sollte. Und insbesondere mit Blick auf die Nachahmungseffekte und auf die weltweite Sicherheitsarchitektur auch nachdenklich stimmen sollte.
Naja, Herr Bühler, ich will noch mal kurz nachfragen. Mir geht es ja gar nicht darum, auf irgendjemanden rumzuhacken. Und wenn Sie sagen, der Empfänger, der war quasi immer aus, meine Frage ist, ob denn der Sender wirklich immer ausreichend gesendet hat.
Und das, naja, ich sage ja, das ist ja, aber es ist müßig, jetzt heute zu fragen. Ich denke schon, dass da entsprechende Initiativen da waren, die man manchmal auch nicht mitbekommen hat, weil sie eben als stille Diplomatie gemacht worden sind. Das waren keine lautsprecherischen Initiativen, die dort entwickelt worden sind, sondern die sind eher im kleinen Kreis besprochen worden.
Okay, dann schauen wir noch kurz auf das Verhältnis USA-Europa. Man ist ja in Europa derzeit nicht so wahnsinnig gut auf die USA zu sprechen. Andersherum ist das natürlich auch so. Das erleben wir immer wieder, jeden Tag. Es gibt immer wieder laute Rufe, sich hier in Europa von den Amerikanern nun abzunabeln. Sie sind da eher zurückhaltend. Das haben Sie am Ende der letzten Podcast-Folge auch nochmal ausführlich begründet. Nun gibt es in unseren Hörermails Zustimmung dazu. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch deutlichen Widerspruch. Ich will mal 2 Zuschriften rausgreifen. Die erste, die kommt von Thomas Meintal aus Frankfurt am Main. Also kurzes Zitat an Sie gerichtet. Gestatten Sie mir die nicht bös gemeinte Frage. Könnte es nicht sein, dass Sie ebenfalls in einer Art politischen Blase leben, die den Fokus zu eng auf bisherige kollegiale Kontakte liegt? Hier mögen die Beziehungen zu den USA nach wie vor gut sein. Aber ziehen wir die Blende auf, dann sehe ich geopolitisch nicht, dass wir die USA noch ernsthaft als Verbündeten sehen können. Die USA stehen faktisch auf Seiten Russlands und agieren damit ebenfalls letztlich wie unser Feind, wenn auch noch in abgeschwächter Form. Zitat Ende.
Also ich glaube das nicht, Herr Meintal. Ich lebe in keiner politischen Blase. Ich bin als Bayer hier in Berlin ziemlich bodenständig, mitten in Berlin. Und das ist keine Blase, sondern ich bin mit vielen Menschen im Gespräch, die meine Auffassung nicht immer unbedingt teilen, aber auf der anderen Seite durchaus auch respektieren. Das nur zur Blase. Ich stimme mit Ihnen überein, wenn Sie das, was Sie gerade über die USA gesagt haben, auf die Trump- und MAGA-Leute beziehen. Aber selbst die agieren ja nicht als unser Feind, jedenfalls bisher nicht, und ich hoffe, es kommt nie dazu. Sie sind zwar alle gewählt, nicht alle, wie wir wissen, muss mich korrigieren, und sie repräsentieren in unseren Fragestellungen hier, die wir hier im Podcast behandeln, auch nicht die Mehrheit der Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika, nach meinem Gefühl und nach meinem Erleben. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die USA nicht erst seit heute ein tief gespaltenes Land sind. Wir müssen uns hüten, vor allen Dingen Amerika mit Trump und seiner Administration gleichzusetzen. Das heißt, wir sind ein gemeinsamer Werte- und Interessenverbund. Das Volk in Amerika und die Völker Europas. Wenn wir diesen Verbund auflösen, dann stellen wir all das in Frage, was uns beiden in Europa und in Nordamerika, also einschließlich Kanada, Wohlstand und Sicherheit gebracht hat. Man lässt eine Weltmacht mit dieser Übereinstimmung von Werten und Interessen nicht alleine, sondern versucht, den politischen, den diplomatischen, den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, militärischen Zusammenhalt bewahren beziehungsweise wiederherstellen, wenn er durch Trump, Musk, den unsäglichen Trittbrettfahrer John Vance, ich nenne ihn John Vance, J.D. Vance, das klingt mir zu niedlich, wenn also durch diesen Vance das beschädigt werden sollte oder auch heute schon ist.
Aber jetzt kommt ein Aber und gleich die Nachfrage von unserem Hörer Michael Gölzer. Das ist der zweite Herr, aus dessen Mail ich zitieren will. Zitat also jetzt: Herr Bühler selbst hat doch in der Vergangenheit mehrfach zu Recht darauf hingewiesen, dass man Putin einfach nur zuhören muss, um die russischen Ziele zu verstehen. Wieso hört er aber Trump nicht zu? Trump redet ganz offen von imperialistischen Angriffskriegen auf Kanada und Dänemark. Mit welcher Argumentation kann man das einfach als Sinn und Wertes Geschwätz abtun, wenn man gleichzeitig die Kommunikation des Kreml als wichtige Informationsquelle bewertet? In dem Szenario, in dem die USA andere NATO-Länder angreifen, würde ich mich auf die Vertragslage mit Lockheed Martin und den USA jedenfalls nicht verlassen. Solche Verträge hätten in dem Szenario wohl kaum mehr Wert als benutztes Klopapier. Zitat Ende aus der Mail von Michael Gölzer.
Also zunächst mal, Herr Deisinger, Sie haben mir angekündigt, dass wir in unseren Hörermails durchaus Zustimmung erfahren für meine Position. Jetzt haben Sie mir aber keines dieser Mails vorgelesen. Das waren jetzt zwei aus der anderen Ecke. Aber zur Frage von Ihnen, Herr Gölzer, ich glaube, dass ich Präsident Trump sehr gut zuhöre. Ich höre auch genau hin, was Trump gesagt hat in Bezug auf Grönland, weil Sie das angesprochen haben. Er hat natürlich nicht von imperialistischen Angriffskriegen auf Grönland oder auf Kanada gesprochen. Er antwortete auf eine spontane Frage eines Journalisten, ob er in Bezug auf Grönland auch wirtschaftliche und militärische Macht, Power auf Englisch, einsetzen würde mit Ja. Also er hat nicht von imperialistischen Angriffskriegen gesprochen, natürlich nicht. Er hat auch nicht von Gewalt gesprochen, das heißt Power nicht, also es ist auch vielfältig falsch übersetzt worden. Was aber die Sache nicht besser macht, also was er dort mit Grönland macht und auch gerade jetzt im Augenblick, während wir den Podcast aufnehmen, dass er dort die Frau des Vizepräsidenten Vance zu Besuch ist mit einer Delegation aus dem Weißen Haus, das ist unsäglich, finde ich. So geht man mit Bündnispartnern nicht um und so geht man auch mit dem Volk der Grönländer nicht um, wie man auch mit dem Volk der Kanadier nicht umgeht. Also da habe ich schon eine ganz feste Meinung.
Ich will mal nur noch ganz kurz von der Seite einwerfen, Herr Bühler, dass es ja mittlerweile auch ernstzunehmende Leute gibt, die davon reden, dass wir es in den USA mit einem neuen Faschismus zu tun hätten. Das sind ja Befürchtungen, die gehen ja möglicherweise noch viel weiter über die Wertung hinaus, die Herr Gölze gerade in der Mail getroffen hat.
Ja, ich habe Herrn Gölze so verstanden, dass er Trump da zitiert hat und deshalb versuchte ich, das Zitat einfach auch richtig zu stellen. Ich würde gerne wissen, wer diese Leute sind, damit ich weiß, ob sie ernst zu nehmen sind. Man muss da jetzt auf dem Teppich bleiben. Ich glaube auch, dass man mit so historisch belasteten Begriffen vorsichtig umgehen muss.
Okay, dann führen wir das heute erst einmal nicht weiter aus. Aber sehen Sie es mir mal nach, dass ich jetzt nochmal mit einer Sache komme, von der Sie bestimmt schon zweimal gemeint hatten, Sie hätten sie beerdigt. Egon Bahr hatte doch eigentlich also doch recht. Also in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. War der Spruch, den Sie eigentlich falsch fanden, aber nach dessen Maximen Sie aber doch eigentlich auch gerade argumentieren.
Habe ich das wirklich? Habe ich so argumentiert? Das glaube ich gar nicht. Aber zunächst allgemein. Jedes Zitat hat seine Zeit und braucht seinen Zusammenhang. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass Sie mir das vorgehalten haben. Ich finde dieses Zitat, es geht in der Politik nie um Demokratie oder Menschenrechte, Zitat Ende, für falsch. Wenn es so wäre, dann wäre es auch nicht meine Politik, egal wer es gesagt hat. Da wäre ich angesichts von 44 Jahren in der Bundeswehr auch irgendwie am falschen Platz gewesen. Es ist fester Bestandteil unserer inneren Führung, wie wir es nennen. Die Bundeswehr ist eine Armee der Demokratie, der Menschenrechte und der Menschenwürde. Ich erkenne an, dass es auch um Interessen von Staaten geht, aber eben auch. Und diese Interessen dürfen Demokratie, Menschenrechte und Menschenwürde nicht in Frage stellen.
Zitate haben ihre Zeit, aber manche kommen sicherlich auch wieder, beziehungsweise vom Inhalt her. Sie kennen noch, als erinnern, wer falsch gesagt weiß, so alt sind sie natürlich auch nicht. L'État, c'est moi, das hat Ludwig XIV. Gesagt, der Staat bin ich. Und wir erleben ja jetzt quasi, wie das sozusagen in Amerika auch langsam wieder zur Blüte kommt.
Wie ich schon sagte, jedes Zitat hat seine Zeit und braucht seinen Zusammenhang.
Okay. Es stellt sich natürlich auch die Frage, Herr Bühler, was wir in einer solchen weltpolitischen Gemengelage wirklich von Verbündeten in der NATO erwarten können. Es ist sicher schon eine ungemeine Schwächung der Allianz, dass deren Funktionieren überhaupt öffentlich in Frage gestellt und diskutiert wird. Auch da darf man sicher sich zuvorderst bei Donald Trump bedanken, aber so ist es nun mal. Und in diese Richtung geht die Mail von Nadine Mutz, die ich gerne noch loswerden würde. Ich zitiere mal. Mich interessiert Ihre Einschätzung, Herr Bühler, ob es im Falle eines russischen Angriffs auf einen baltischen Staat eine militärische Reaktion der NATO geben würde. Carlo Masala zeichnet dieses Szenario ja in seinem aktuellen Buch »Wenn Russland gewinnt« nach. In einem Interview stellt er sich die Frage, ob die NATO wirklich bereit sei, für die Befreiung einer kleinen Stadt weit abseits des weltpolitischen Geschehens vollumfänglich den Artikel 5 auszurufen. Gleichzeitig würde die NATO ja völlig an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie es nicht täte und Putin darin bestärken, in Europa weiter vorzurücken. Also, wie schätzen Sie das ein, Herr Bühler? Ist die NATO bereit für so einen Fall und kann sie noch abschrecken? Zitat Ende. Das Interview, das Frau Mutz hier meint, das Carlo Masala gegeben hatte, war ein Interview, das er mit T-Online geführt hat.
Ja, natürlich. Militärisch auf jeden Fall. Ohne dass ich jetzt hier ins Detail gehen darf. Es gibt Verteidigungspläne, die sehr detailliert ausgearbeitet sind. Und jedem Angriff gegen das Bündnis wird Widerstand geleistet werden. Der Artikel 5 wurde schon 2001 wegen des Angriffs auf das World Trade Center damals in New York und das Pentagon ausgerufen. Vollumfänglich. Also vollumfänglich heißt nicht, dass damit der Dritte Weltkrieg oder gar ein Nuklearkrieg ausgerufen wird. Jeder Angriff auf uns wird nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit so abgewehrt, dass die Freiheit und Integrität unserer Staaten gewahrt und wiederhergestellt wird, wenn es notwendig ist. Das kann die NATO. Aber ich verstehe natürlich die politischen Reflexionen, die es gibt, ob im Falle eines Falles die politische Bereitschaft dazu besteht. Nun, diese Diskussion haben wir, seit ich denken kann, in der NATO. Wir haben jetzt nur die Lage, dass wir politisch und militärisch nicht nur von außen bedroht werden, sondern uns auch intern selbst bedrohen. Deshalb kann man diese Überlegungen nachvollziehen. Aber ich sage nochmal, aus militärischer Sicht ist es so, dass die NATO durchaus abschrecken kann und dass die NATO auch durchaus mit ihren vorhandenen Plänen, die ständig auch eingeübt werden, die ständig auch überprüft werden und verbessert werden, die Mitgliedstaaten auch verteidigen und, wenn es erforderlich ist, auch die Integrität wiederherstellen.
Okay, Herr Bühler, wenn ich an die Uhr schaue, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Mein Vorschlag wäre das Thema F-35, das ich jetzt noch auf dem Zettel habe, das ich auch am Anfang angekündigt hatte, dass wir es einfach auf die nächste Woche schieben. Und insoweit hätten wir durchaus mal Glück, wenn es auch aus Zeitgründen ist, dass wir das Thema F-35 in dieser Folge mal nicht behandelt haben oder behandeln mussten. Das wäre für Sie okay?
Das ist okay, Herr Deisinger.
Dankeschön. Damit sind wir dann durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, wenn auch Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. Da ist eine Mailbox geschaltet. Der Anruf ist kostenfrei. Herr Bühler, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, und zwar voraussichtlich am Mittwoch. Das ist der 2. April. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächsten Mittwoch.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.